Stell dir vor, du bist mit einigen Menschen in einem Raum und unterhältst dich über ein bestimmtes Thema. Aber du hast das Gefühl, dass irgendetwas im Verborgenen bleibt. Es fühlt sich an, als ob in der Mitte des Raums ein riesengroßer, unübersehbarer Elefant steht. Aber wir alle haben gelernt, ihn zu ignorieren. Was wäre, wenn jemand von uns fragt, siehst du den Elefant auch? Und was wäre, wenn jemand Neues von außen hereinkommt und die Frage stellt, warum spricht niemand über den Elefanten? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die Stille und das nicht darüber sprechen, zu brechen. Mein Name ist Birgit Häusle. Ich bin frauenzentrierte Pädagogin, ich bin Speakerin und eine der 5 Initiatorinnen des Vereins Salon 13. Unser Verein hat ja im Herbst diese Tabu-Aufbruch-Veranstaltung in live durchgeführt und dadurch ist jetzt dank Johannes dieser wunderschöne Film entstanden. Ich darf heute hier sein und euch durch den zweiten Teil dieses Abends begleiten. Ich freue mich schon, mit dem Experten und den Expertinnen hier auf dem Podium noch ein wenig tiefer in das Thema, in die Tabus einzutauchen. Und ich möchte als erstes unsere Expertinnen und unseren Experten begrüßen. Wer sitzt denn alles hier bei uns auf der Bühne? Als erstes ganz links Johannes Ziegler. Johannes wurde in Hamburg geboren und ist seit 2012 als selbstständiger Kameramann und Filmemacher im Bereich Film, Dokumentarfilm, Werbung und Musikvideos unterwegs. Er hat eine eigene Filmproduktion in Hamburg gegründet und diese auch 4 Jahre lang geleitet. Und dadurch sind in den letzten 10 Jahren ganz viele unterschiedliche, international ausgezeichnete Filme entstanden. Wenn er eigene Projekte, nicht kommerzielle Filmprojekte macht, dann sind das immer Themen, die ihn sehr berühren oder die ihm sehr am Herzen liegen. Herzlich willkommen, Johannes, schön, dass du heute da bist.
Hallo, danke schön, freut mich sehr.
Neben Johannes möchte ich begrüßen Michaela Sturm. Michaela ist Erziehungswissenschaftlerin und hat einen Masterabschluss in klinischer sozialer Arbeit. Geboren ist sie in Tirol und sie lebt heute in Dornbirn und arbeitet als Paartherapeutin im nahegelegenen Liechtenstein. Mit ganz viel Herz und Leidenschaft begleitet sie Paare dabei, wieder frischen Wind in die meist langjährige Beziehung zu bringen. Neben ihrer therapeutischen Arbeit aber ist Michaela auch Poetry Slammerin. Und damit bringt sie ihre Themen auf die Bühne und unter die Menschen. Und Michaela wird uns heute erzählen, wie es so als Mitwirkende im Film war und spricht vermutlich hier auch im Namen aller anderen Akteure und Akteurinnen. Herzlich willkommen. Als nächstes möchte ich begrüßen Caroline Heinzle. Caroline wohnt in Feldkirch und begleitet mit viel Herzblut Frauen dabei, ein tieferes Verständnis für ihren Körper, ihren Zyklus und Themen wie PMS oder Kinderwunsch zu entwickeln. Sie ist diplomierte frauenzentrierte Pädagogin, Coach für integrative Frauengesundheit und zertifizierte Beraterin für natürliche Empfängnisregelung. Ich möchte auch erwähnen, dass Caroline auch eine der 5 Initiatorinnen ist des Salon 13. Sie ist auch im Vorstand tätig und sie bringt mit ihrer so sehr kreativen Art und Weise einen richtig lebendigen Schwung in den Verein. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Und ganz rechts möchte ich noch begrüßen Natalie Gmeiner. Sie kommt aus dem Bregenzer Wald. Und durch ihre Arbeit bei Netzwerk Familie kommt sie in Kontakt mit vielen schon oder noch werdenden Eltern. Und als klinische und Gesundheitspsychologin bietet sie Hausbesuche mit entwicklungspsychologischer Beratung an. Sie leitet Safe-Gruppen für Eltern ab Mitte der Schwangerschaft bis zum ersten Geburtstag. Sie ist Traumafachberaterin und in Ausbildung zur emotionalen Ersten Hilfe. Und Natalie sagt selbst, ihr begegnen viele Tabus rund um das Thema Kinder kriegen und Kinder haben. Und durch ihre aktive Mitarbeit bei der IG Geburtskultur A bis Z sensibilisiert sie ganz aktiv für diese besondere Lebensphase. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier als Expertin zu Tabus in Bezug auf unsere Gesellschaft begrüßen zu dürfen. Also ich bin noch sehr berührt vom Film. Ich finde nämlich diese Bildkraft, die dieser Film ausstrahlt und diese Echtheit, die geht mir sehr tief. Und Johannes, ohne dich wäre natürlich dieser Film gar nicht entstanden. Und deshalb möchte ich gern die ersten Fragen an dich stellen. Aber bevor wir inhaltlich auf den Film eingehen, würde mich noch interessieren, so du als Filmemacher, wie geht's dir damit und was treibt dich so ganz besonders an?
Meinst du, welche Art von Filme oder Themen ich dann mache oder wie genau meinst du die Frage?
Ja, zum Beispiel, genau.
Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, also wenn mich Sachen sehr berühren oder interessieren, dann versuche ich sie irgendwie auf meine Weise, so wie ich sie wahrgenommen habe, wie ich sie fühle oder sehe, ja, auf die Leinwand zu bekommen oder einzufangen mit der Kamera und das dann zu vermitteln an ein Publikum. Genau.
Es ist ja vermutlich nicht immer so einfach. Und gerade bei einem solchen Thema, wie du hier umgesetzt hast, wo ja so viele verschiedene Tabus an einem Ort waren, gab es da so Herausforderungen für dich, das auch in einen Film zu bringen?
Nein, eigentlich nicht. Also vom Gefühl her lief das einfach sehr, sehr gut, weil es eine ganz tolle Atmosphäre war, ja, super persönlich und achtsam und so, dass das eigentlich sehr gut geflossen ist und ich ja, so das so machen konnte und umsetzen konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Von daher war das eigentlich alles sehr angenehm.
Ja. Du redest von einer klaren Vorstellung, die hattest du vorher, aber ich habe ja gehört, dass es eigentlich gar kein so langer Film werden sollte am Anfang.
Genau.
Magst du die Geschichte erzählen?
Ja, ursprünglich war eigentlich so eine Art Eventfilm geplant. Also wie man es vielleicht von YouTube kennt, so 5, 6, maximal 10 Minuten, wo man ein bisschen Eindrücke hat, was da passiert ist. Genau, und ich hatte mir trotzdem eine Art von Konzept natürlich überlegt vorher. Das waren diese 2 Stimmungen, also einmal so eine Art Studio mit dem dunklen Hintergrund, dem roten Licht, einfach die Speaker und Speakerin isoliert nochmal haben und auch ganz in Ruhe in einem geschützten Raum. Und dann wollte ich von dem Tabuaufbruch ja Bilder sammeln, aber nicht so fernsehdokumentarisch, sondern halt auch so ein bisschen stimmungsvoll. Und da aber keinen Ton mitnehmen, sodass die Menschen einfach wirklich sprechen konnten, ganz in Ruhe und zur Geltung kommen konnten in diesem künstlerischen Raum. Ja, aber trotzdem, vielleicht habe ich jetzt gerade beim Filmgucken auch gedacht, völlig unrealistisch, dass ich das in 10 Minuten schaffe. Weil bei so vielen Leuten, wenn man sich das zusammenrechnet, wenn jeder ein paar Minuten hat, dann komme ich da schon ziemlich schnell über die Zeit. Genau, von daher ist es dann anders geworden als geplant.
Mhm. Ja, eigentlich wunderbar, denn so geht es noch mehr in die Welt hinaus. Ja. Und Johannes, hast du das Gefühl, dass der Film, also ich habe das Gefühl, der Film spricht mit uns. Mhm. Was für eine zentrale Botschaft könnte der Film denn den Zuschauerinnen mitgeben wollen?
Ja, es fällt irgendwann oder fallen diese Worte auch, wenn man halt diese Tabus ins Licht holt oder in dem Fall auf die Leinwand oder einfängt oder sichtbar macht, dass sie dann einfach ihre Kraft verlieren. Das ist für mich so die Botschaft eigentlich, ne? In dem Moment, wo man sich dann auch zeigt oder es mehr Leute erreichen oder man den Film sieht und merkt, aha, diese Tabus gibt es, die kenne ich auch von mir selbst, aber da wird jetzt drüber gesprochen, dass das dann an Kraft verliert, das Tabu, und gebrochen wird.
Schön, also sprechen. Ja. Mhm. Und mit dem Film erreichen wir natürlich viel mehr Menschen. Hast du denn generell das Gefühl, dass so das Medium Film etwas bewirken kann in der Gesellschaft, zum Beispiel jetzt für diese Themen?
Mhm. Ja, ich denke schon, dass also jedes Mal, wo man etwas anspricht, hat das eine kleine Wirkung. Und natürlich kann man über den Film noch mal mehr jetzt erreichen im Nachhinein, nach dem Tabuaufbruch, dass das weiterlebt ein bisschen, der Geist, den wir da erschaffen haben, oder ihr. Von daher hat es definitiv eine Auswirkung. Ja.
Schön. Mhm. Johannes, ich habe gehört, du hast noch andere Themen, wahrscheinlich viele, die du umsetzen möchtest, aber gibt es ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Tabu, das du vielleicht in Zukunft auch in Filmen darstellen möchtest?
Ja, also gerade bei der Arbeit an dem Film kam mir einfach, dass natürlich jetzt weibliche Tabus sehr im Vordergrund standen und ich aber gemerkt habe, hey, es gibt einfach bei den Männern vielleicht sogar noch mehr Tabus. So, wir als so Stereotypen, Einzelkämpfer, wir machen Sachen unter uns aus und haben das vielleicht sogar noch schwerer, uns zu öffnen, auch emotional. Und da ich in diesem Jahr vermehrt mich auch der Männerarbeit zugewandt habe, auch aus persönlichen Gründen, also auch privat, sehr, sehr viel gemacht habe, ist mein Ziel auf jeden Fall, eine Art Film über männliche Tabus oder Mannsein in unserer Gesellschaft zu machen. Da wollte ich eigentlich dieses Jahr schon starten, aber ich habe gemerkt, dass ich selber noch ein bisschen was brauche. Jetzt weiß ich, nächstes Jahr kann ich anfangen damit.
Oh, wow.
Ja. Also das ist das nächste konkrete Projekt.
Da freuen wir uns drauf. Und du weißt dann auch schon, wann er fertig ist?
Nee, noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie lange er wird. Mal gucken. Das kann man ja nie wissen vorher.
Ja, genau. Ja. Das haben wir jetzt gerade erfahren. Ja, vielen Dank, Johannes, fürs erste Mal. Vom Filmemacher zu den Mitwirkenden, zur Mitwirkenden Michaela, möchte ich dich gern fragen. Du hast ja am Anfang des Films eine sehr zentrale Rolle eingenommen. Du sprichst da über sexuelle Übergriffe und ich möchte dich gern fragen, wie das in deinem eigenen Leben, wie du das erlebt hast, wie das ist, wenn man über solche Dinge schweigt.
Wie das ist, wenn man über so Dinge schweigt.
Ja, was macht es mit dir?
Also, ich würde mal von mir behaupten, ich tue mir eben schwer mit dem Schweigen. Also, wir sind ein bisschen Feinde. Ich bin ein Mensch oder ein Typ, der sagt, hey, raus mit dem Thema und nicht irgendwie unter den Teppich kehren, sondern ich möchte es benennen. Und nur dann, wenn ich darüber spreche, verliert es eben das Tabuisierte, das Tabuhafte.
Das heißt, du hast die Themen immer gleich angesprochen?
Ich glaube, wenn der richtige Raum da ist oder die richtige Zeit da ist, hat es seinen Raum bekommen. Also klar, ich bin ja eben auch Poetry Slammerin und meine Texte sind speziell zu den Themen eben Missbrauch oder Themen auch seine eigene Sexualität ausleben, die Lust der Frau ausleben. Und klar, kommt aus eigener Geschichte oder von Freunden, Bekannten oder auch aus der Praxis, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und ein Text ist zum Beispiel dazu entstanden, dass ich, also schon seit meiner Jugend, kann man sagen, einfach auch mit dem Thema konfrontiert worden bin, schon in der Bar, wo ich damals, also mit 14, 15, das erste Mal feiern gegangen bin, bin ich plötzlich mit dem konfrontiert worden, dass es Lieder gab, wo ein Mann total gepriesen wurde, dass wenn er mit vielen Frauen Geschlechtsverkehr hat, dass er halt voll in Ordnung ist und voll der gute Typ so. Und dann geht das Lied weiter und dann sagt man, ja, die Frau, und die schläft natürlich auch mit Männern und so weiter. Und dann kommt am Ende und die ist eine Schlampe, oder? Und ich war da so schockiert, dass es so Lieder gibt. Und das war vor 15 Jahren, das war nicht irgendwann in irgendwas, sondern in einer kleinen Bar. Und ich habe das angesprochen, ich habe die Frauen angesprochen, ich habe gesagt, hey, warum singt ihr das so stolz mit? Überlegt ihr gar nicht, was das eigentlich bedeutet, was ihr da singt? Aber die Leute, ich verstehe das selber nicht, bis heute nicht, aber die haben mit den Achseln gezuckt und gesagt, ja, ist doch nur ein Lied. Aber es ist nicht nur ein Lied, es prägt. Und es war auch so, dass die Frauen, die sich sexuell geöffnet haben, waren die Schlampen bei uns im Dorf. Und bei den Männern war das alles gar kein Thema. Und ich fand das einfach schon unfair, weil ich gedacht habe, hey, es gibt doch zwei, es gehören doch zwei dazu. Und es kann nicht sein, dass die eine Person total verurteilt dafür wird und die andere Person, da ist das völlig legitim und in Ordnung.
Also ich kann das bestätigen, ich komme auch aus einem kleinen Dorf. Das kennen, glaube ich, viele von uns. Michaela, du bringst jetzt diese Themen auf die Bühne als Poetry Slammerin, also die Texte, die ich kenne, finde ich sehr beeindruckend. Wie geht denn jetzt da das Umfeld damit um? Hören sie zu, sind sie offen, was bekommst du für Rückmeldungen?
Ich würde mal sagen, sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Ich gehe damit ja auch auf die Bühne und wer schon mal beim Poetry Slam war, da geht es oft um Halligalli, Hauptsache alle kommen zum Lachen und es wird lustig, aber meine Texte, die gehen halt wirklich tief. Also das ist nicht Halligalli und lustig, sondern das ist wirklich am Kern und am Mensch. Ja? Das heißt, ja, da kriegt man nicht den großen Applaus und kriegt einen Pokal, aber ich berühre Herzen und ich berühre die Menschen. Und vereinzelt kommen die Menschen zu mir und sagen dann, hey, was du gerade gesagt hast, das hat mir so 100% aus der Seele gesprochen. Und genau, das hat mich so berührt. Und das sind die Momente, für was ich das mache.
Schön.
Ja.
Und du sagst, du berührst die Herzen. Und ursprünglich war ja dein Beitrag im Herbst letzten Jahres nur für die Veranstaltung gedacht, jetzt mit dem Film. Geht es viel, viel weiter? Wie fühlt sich denn das an?
Ich finde es richtig cool. Ja, ich find's richtig gut. Also vielleicht zu einer kleinen Geschichte, wie ich zum Beispiel auch zu dem Text kam, den ihr gehört habt. Der hat eine Hintergrundgeschichte, wie es überhaupt dazu kam. Und ich habe mir gewünscht, dass es genau so weit kommt, wie es jetzt ist. Also, dass wirklich Leute davon hören und auch inspiriert werden und mutig werden. Als ich selber in Griechenland war, vor ungefähr 1,5 Jahren, bin ich alle eben alleine reisen gegangen. Und das ist nicht die erste Reise, ja, ich bin eine mutige, starke Frau. So. Und dann war ich mit so einem kleinen Auto unterwegs und kam zum Kloster. Kloster, total idyllisch, denkt man sich gar nichts. Und da ist so ein Mönch um mich herum gelaufen. Und ich dachte mir schon, warum läuft da so ein Mönch um mich herum und bringt mir Wasser und behandelt mich irgendwie komisch, speziell. Dann bin ich so 200 Meter weitergegangen und an so ein Kreuz mit einem Ausblick und dann kam dieser Mönch und ich dachte mir, was macht der so? Streckt seine Arme aus und sagt, ja, hallo und Liebe und Liebe. Und ich dachte mir, was macht der da genau? Kommt her und umarmt mich oder nimmt so seinen Arm so um mich, drückt mich her. Und ich denke mir, was ist denn das jetzt? Frage ihn, ob er jetzt ein Foto machen will oder was hat er vor? Und in dem Moment greift er mir an den Busen. Ich war mal total schockiert, ich drückte ihn weg von mir. Und was dann passiert ist, er hat mir am Arm gepackt. Und dann wusste ich, jetzt geht's in die falsche Richtung. Jetzt wird's richtig gefährlich. Und wie ich auch in diesem Text gesagt habe, irgendwie hatte ich im Kopf, ich muss schreien, ich muss irgendwas tun, ich muss mich wehren, aber ich muss los. Ich habe also geschrien wie am Spieß, wie noch nie in meinem Leben, wird wahrscheinlich auch nie mehr wieder so vorkommen. Und die andere Person ist so in Schockstarre gekommen, ich konnte flüchten und habe dann für mich entschieden, obwohl mich auch Menschen zurückhalten wollten als Tabu, sag nichts, red nicht drüber, bitte, bin ich zur Polizei. Der wurde dann am selben Tag noch zur Polizeistation gebracht. Und als ich in diesem Auto saß, habe ich mir gedacht, Michaela, so viele Frauen würden nichts tun. So viele Frauen würden schweigen. So viele Frauen hätten sich nicht erwehrt. Und der Typ, der hätte es einfach wieder gemacht. Und das war der Grund, warum ich mich gewehrt habe. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das anderen Frauen weitergeben. Ich möchte sie ermutigen, stark zu sein. Ich möchte sagen, wehrt euch und zeigt es an. Ich hatte am nächsten Tag in Griechenland noch eine Gerichtsverhandlung. Und der wurde zu 8 Monaten, also er wäre 8 Monate eingesperrt worden, aber der hat dann 2 Jahre Bewährungs, wie sagt man da? Auf Bewährung war er. Genau.
Ja, danke fürs Teilen. Ich finde das sehr wichtig. Und schön, dass die Geschichte jetzt auch weitergeht, was man tun kann, was Frauen tun können. Und da möchte ich gern zu Natalie überwechseln, denn du hast ja da auch sehr viel Erfahrung und Michaela spricht darüber, was echt mutig und wunderbar ist. Aber was passiert denn mit Frauen, die sich das nicht trauen? Das hat ja Auswirkungen vermutlich auf uns emotional, oder kannst du da was dazu sagen?
Ja, gern. Also Michaela, deine Geschichte hat mich jetzt auch sehr berührt und vor allem auch, was du am Anfang gesagt hast, dass du der Typ bist, der das immer jemandem erzählt hat oder das erzählt hat und nicht für sich behalten hat. Und genau das ist ja der Punkt, wen gibt's, dem ich das erzählen kann? Also es ist ja nicht immer gleich die Polizei posten, es ist vielleicht, sind es die Eltern oder ist es die Freundin oder der Partner. Und der Punkt ist einfach der, was haben wir für Bindungspersonen, wo wir uns anvertrauen können? Auch mit dem, das uns so beschämt und uns so eigentlich einsam macht, wenn wir es nicht erzählen können. Also die Folge vom Nichterzählen ist Rückzug, sich auch anders fühlen oder komisch fühlen, nicht dazugehörig fühlen. Und Einsamkeit, und das geht dann mitunter weiter bis zur Depression und mitunter auch Suizidgedanken.
Also du würdest sagen, der erste Schritt ist mal auf jeden Fall drüber sprechen, einer Person, der man vertraut?
Ja, genau, weil es ist ja so, wir Menschen haben im Prinzip 2 große Verhaltenssysteme, die unser Verhalten bestimmen. Das eine ist das Bindungssystem, also wir wollen Verbundenheit, wir wollen andere Menschen, denen wir vertrauen können, die unser Überleben sichern, die uns Schutz bieten. Und das andere ist das Explorationssystem, wo wir die Welt entdecken wollen und raus wollen. Und bei Tabu kommen diese beiden zusammen. Einerseits wollen wir vielleicht auch Grenzen ausweiten und Neues ausprobieren, aber mitunter sind diese Dinge mit Tabus behaftet, die uns auch entfernen von unserem Schutzsystem, von unserer Bindung. Und eben das darüber reden, das Teilen mit Vertrauten ist der wichtigste Schritt eigentlich, das aufzubrechen.
Und das kann man dann auch sagen, dass das nachher zur Heilung und so zur Selbstermächtigung von den Frauen beiträgt,
genau,
wenn sie diesen Schritt gehen?
Genau, unbedingt.
Schön.
Also vielleicht darf ich kurz erzählen, wir haben zum Beispiel in Bezug auf das Thema Geburt beim Netzwerk Familie ein Angebot für Frauen, die mit kleinen Kindern, also die gerade erst zur Geburt auch erlebt haben. Und ich habe jetzt gerade eine Frau vor Augen, die auch erzählt hat, wie sie das Tabu erlebt hat nach der Geburt. Eigentlich sollte sie ja glücklich sein. Mutter und Tochter sind gesund und alle erwarten eine strahlende junge Frau. Und sie hat einfach gespürt, dass was sie erlebt hat und was da alles vorgefallen ist, ihr geht es nicht gut. Und sie ist die ersten Monate nicht aus dem Haus gegangen. Sie hat sich zurückgezogen, sie hat auch diese Erwartungen nicht erfüllen können und wollen und auch nicht die Fragen, die da kommen, weil das einfach so tabuisiert ist auch. Zum Beispiel das Thema eben postpartale Depression oder auch das Sprechen über die Geburt.
Ja, ja, ich glaube, du kommst da mit sehr vielen Tabus in Berührung, du hast das eingangs eh schon erwähnt beim Gespräch. Also was mir persönlich gar nicht in meinem Bewusstsein war, ist dieses Thema auch, wo Birgit drüber gesprochen hat im Film, diese Gewalt bei Geburt. Und ich habe mir natürlich im Nachhinein darüber Gedanken gemacht, wie kann denn das sein, dass ich nicht weiß, dass es das gibt oder dass das so wahrgenommen wird. Und da frage ich mich, was für Mechanismen denn bei uns in der Gesellschaft so, ja, was für Mechanismen sind das, dass das so stillgeschwiegen wird?
Also genau bei dem Thema Gewalt in der Geburtshilfe oder Gewalt und Geburt, das so zu verknüpfen, das ist ja extrem heikel, weil das geht nicht zusammen. Und das auszudrücken, Gewalt in der Geburt, das ist ja auch eine Riesenkränkung. Das ist eine Riesenkränkung für das ganze geburtshilfliche Personal, für die Hebammen, die Ärzte, das medizinische Personal, die ja mit bestem Wissen und Gewissen grundsätzlich die Familien, die Frauen begleiten. Und trotzdem ist es so, dass auf der anderen Seite eben das Erleben von der Gebärenden steht, die sich vielleicht nicht gesehen fühlt oder die nicht gefragt wurde. Da fällt mir auch wieder das Thema ein, werde ich gefragt, ob ich berührt werden möchte? Auch während der Geburt, in der ich in einer so einer sensiblen, verletzbaren Situation bin, wo ich mich so öffnen und weich machen muss, da bin ich einfach auch empfindlich und möchte ich gefragt werden, darf ich jetzt zum Beispiel eine Untersuchung machen oder dies und jenes. Das ist leider in der Struktur des Krankenhauses, unter den Bedingungen, die heute mit der Geburt einhergehen, oft nicht möglich. Und das Problem bei diesem Tabu ist, dass beide Opfer sind. Also es sind diese Gebärenden, diese Familien sind Opfer, aber auch das Geburtshilfepersonal ist Opfer. Und das Problem sind die Strukturen. Also die Krankenhausstrukturen, die Zeitstrukturen, in denen dann die Geburten stattfinden müssen. Und das ist der Mechanismus, der quasi dieses Tabu dann verursacht. Und dann geht es um politische Dinge und größere Dinge. Und es ist schwierig, da auch einen Ausweg zu finden. Aber das ist ja mit ein Grund, warum wir die IG Geburtskultur gegründet haben.
Ja, danke. Das ist auch eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die ihr da leistet. Und ich denke, was wir zumindest beeinflussen können, ist, dass wir alle damit umgehen, auch wenn die Strukturen vielleicht noch nicht so weit sind. Und da möchte ich gern Caroline fragen, als Mitglied im Verein Salon 13 und als Vorstandsmitglied, wie können denn so Institutionen oder Vereine im Allgemeinen Frauen in diesem Falle unterstützen, darüber zu sprechen, Tabus vielleicht nicht nur aushalten zu müssen?
Ich denke, das Wichtigste ist, einen Raum zu schaffen, wo auch diese Tabus Platz haben. Also wir im Salon 13, wir veranstalten ja das Festival der Weiblichkeit, wo auch da immer wieder Begegnungen stattfinden, wo die Frauen sich öffnen und über ihre Tabus sprechen. Oder auch der Tabuaufbruch, das war ja auch... das sagt schon der Name, Tabuaufbruch, eine Veranstaltung, wo es die Möglichkeit gibt, genau solche Themen anzusprechen, wo auch dieser Raum gegeben wird, damit Tabus in die Welt hinausgehen.
Super, danke.
Und hast, gern, Birgit.
Hast du eigene Erfahrungen jetzt auch aus dem Salon 13 oder aus deiner Arbeit mit Frauen? Welches Tabu würdest denn du persönlich als am schwersten oder am wichtigsten ansehen, dass wir dran gehen, dass wir es in die Öffentlichkeit bringen?
Also es gibt nicht nur eines.
Dein persönliches.
Favorit.
Ich habe keinen Favoriten. es gibt einfach so viele. Also ich glaube einfach, diese Phasen, die die Frauen einfach grundsätzlich mal durchmachen, von der Menstruation bis zu den Wechseljahren. Wechseljahren ist ein sehr großes Tabu. Dann auch diese ganzen Geburtsthemen und diese Gewalt im Kreißsaal, denke ich, ist sicher auch einer meiner Favoriten. Und auch dieses, und das ist ja im Prinzip ähnlich in Anführungsstrichen, aber dieses, dass Frauen sich nicht trauen zu sagen oder eben nicht rauszugehen, wie auch mit sexuellen Übergriffen, dass es totgeschwiegen wird. Und wer sagt, dass Frauen immer berührt werden wollen? Wer sagt das? Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich meine Tochter bekommen habe. Da wird in einem Intimbereich rumhantiert, ich kann es nicht anders formulieren, weil es wirklich so ist, da fragt keiner, ist es für sie angenehm? Ist es okay, wenn wir das machen? Sie wird einfach gemacht. Und ich denke, und das ist ein Riesentabu, weil über das redet niemand.
Bitte, Nathalie.
Vielleicht ist eine spannende Zahl dazu. In Vorarlberg kommen nicht mehr ganz, aber so um die 4000 Babys zur Welt jedes Jahr. Es wird, also die Zahl ist abnehmend. Und wenn wir davon ausgehen, dass 20% der Frauen ihre Geburt als traumatisch oder wirklich schwer zu verkraften erleben, dann sind das doch 800 Frauen in Vorarlberg, die jedes Jahr betroffen sind. Nicht unbedingt nur von Gewalt im Kreißsaal, sondern auch durch vielleicht medizinische Umstände. Aber es ist doch eine große Zahl an Familien, deren Start ins Leben geprägt ist von echt schwierig zu verkraftenden Situationen und Gefühlen.
Ja. Und was ganz wichtig ist, ist auch die Doppelbelastung von Frauen. Also dieses Muttersein und noch Arbeit und was man als Frau alles leisten sollte und wie wir zu sein haben und wie die Gesellschaft denkt, wie das alles funktionieren sollte. Und da gibt es so, das habe ich im Instagram gesehen, so ein witziges Reel, das hat sogar ein Mann gesagt, wo er aufgezählt hat, was eine Frau alles sein sollte. Sie sollte Mutter sein, aber gleichzeitig sollte sie Karriere machen. Sie sollte sexy sein, aber nicht zu sexy. Sie sollte Kinder auf die Welt bringen, aber das sollte man nicht sehen. Aber sie darf nicht zu schlank sein, weil sonst heißt, sie ist magersüchtig. Sie darf aber nicht zu dick sein. Sie sollte kleine Brüste haben. Nein, sie sollte große Brüste haben. Die sollten nicht hängen, die sollten so und so und so sein. Also es ist so riesig. Also das ist ein riesiges Thema im Prinzip. Favoriten gibt es da keine. Da gibt es eine Liste, wo man abarbeiten kann.
Wunderbar, das stimmt natürlich. Also sehr, sehr vielfältig, sehr vielschichtig, wir haben noch einiges zu tun. Was meint ihr denn, Frage an alle, was könnten denn ganz konkrete erste Schritte sein für Frauen, für Menschen, abgesehen jetzt vom davon sprechen, das haben wir jetzt schon gehört, aber was gibt es noch, was wir tun können? Habt ihr vielleicht eine Idee?
Ja, ich glaube, dass wichtig ist, dass wir genau diesen Selbsthilfegruppenaspekt ausbauen. Also, dass es Gruppen gibt für Frauen, für Mädchen, die müssen vielleicht auch organisiert werden, aber wo es aber eben diesen Raum gibt, wo sie sich austauschen können und hören können, dass sie nicht allein sind und Mut schöpfen können, sich da auch zu entwickeln. Also Gemeinschaft und gemeinsam auf dem Weg sein.
Schön.
Ja, also das würde ich auch sagen, dass die Gemeinschaft sehr wichtig ist und dass Frauen endlich mal lernen, nicht gegeneinander zu sein, sondern eigentlich miteinander zu sein. Weil oft sind es gerade die Frauen, die andere Frauen extrem verurteilen. Und das ist nicht der richtige Weg. richtige Weg ist, dass man zusammenhält und dass und dann, wenn man zusammenhält, dann entsteht ja eine Gemeinschaft. 14 und 13, wir leben das, diese Gemeinschaft. Und was da für Themen hochkommen und wenn dieser Raum gegeben ist, wie sehr sich die Frauen öffnen, das ist faszinierend und das wäre der erste Schritt zu gehen. Der zweite wäre natürlich, man bildet eine Partei und geht in die Politik. Frauen an die Macht. Auch eine Möglichkeit.
Da hätten wir dann Chancen, um auch in der Gesellschaft was zu bewirken, schneller.
Absolut.
Auch von oben herunter. Wunderbar. Ja, ich möchte zum Abschluss noch gerne ein paar Dankesworte loswerden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und zwar ein großes Danke an das ganze Organisatorinnen-Team, an alle Mitwirkenden vom ursprünglichen Tabu-Aufbruch-Event und an Johannes für das Entstehenlassen des Filmes. Man kann es nicht oft genug sagen. Da vorne von eurer Seite rechts steht übrigens unser gewonnener Filmpreis Award. Das ist jetzt quasi die offizielle Übergabe. Johannes konnte nämlich in München gar nicht selbst persönlich dabei sein. Wir haben den Preis für ihn entgegengenommen und das ist jetzt natürlich ganz toll, dass wir den dir noch weitergeben dürfen.
Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich.
Ich möchte aber auch noch ein Danke an alle, die, an alle Hintergrundfrauen und Personen des Salon 13 möchte ich mich bedanken, die immer mit ihrem Engagement und mit ihrem Mitwirken und mit ihrem Support hier stehen und sowas überhaupt möglich machen, das ginge sonst gar nicht. Und ganz zum Schluss, ganz, ganz bitte einen Riesenapplaus an Johnny und sein Team, die uns das hier ermöglicht haben. Wir wurden so von Anfang an so herzlich willkommen geheißen. Uns hat es an gar nichts gefehlt, im Gegenteil. Wie Königinnen wurden wir hier sehr fürsorglich. danke dir. Einen großen Applaus. Und jetzt möchte ich euch einladen, draußen in der Kantine machen wir noch Aftershow-Party mit DJ-Duo Karma. Die legen noch auf und wir freuen uns natürlich, mit euch gemeinsam zu feiern. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tabu.